Ja, ich möchte einige Bibelstellen mit Ihnen lesen und wenn Sie die Schrift dabei haben, dann gibt es da etwas zu tun. Ich werde also nicht bei einem Text bleiben, sondern einen Text aus dem 2. Korinther ein wenig auslegen und dazu möglichst viel biblisches Wort sprechen lassen, um auch sicher zu sein, dass das, was als Erklärung uns gegeben wird, biblisch ist. Im 2. Korinther, Kapitel 13. Paulus scheint ja mehrere Briefe geschrieben zu haben an die Korinther, aber 2 sind uns erhalten. Und in diesem letzten Kapitel seines 2. Briefes, wie er uns übergeben ist, stellt er dieser Gemeinde eine ganz wichtige Aufgabe. Er steht in Vers 5 und da steht, versuchet euch selbst oder prüft einmal selbst oder testet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es müsste denn sein, dass ihr untüchtig seid. 2. Korinther 13, Vers 5 ist dieser Vers. Auf meinen Reisen im Ausland erlebe ich es immer wieder, dass ja ich auch ein bisschen im Glauben getestet werde, wenn es darum geht, gewisse einsame Stellen aufzusuchen und es dann entweder mit Auto oder mit kleinem Missionsflugzeug weitergeht. Im Unterschied aber zu den Autofahrern ist mir etwas aufgefallen bei den Fliegern. Immer wenn die sich ins Flugzeug setzen und bevor sie abheben, gehen die durch eine bestimmte Liste von Anordnungen, das heißt, sie überprüfen, sie testen das Flugzeug. Sie testen die Instrumente, sie testen diese technischen Geräte. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer hell begeistert. Denn ich habe sowieso Angst genug, mit so einem kleinen Ding zu fliegen, wo, wenn ich rausgucke und die Räder schon mir kleiner erscheinen, als jeder Kinderwagen sie hat, und dann mit diesen wackeligen Beinen, dass es denn abhebt, das geht ja noch, aber wenn ich dann denke, dass ich wieder aufsetze mit dem ganzen Gewicht und nicht meinem Gewicht, das ist ja noch leicht, aber was da sonst alles noch mitfliegt, und da bin ich also immer froh, dass vorher möglichst viel gecheckt wird. Und dann habe ich eigentlich mal im Unterricht gelernt, beim Fahrunterricht fürs Auto, dass man eigentlich auch das tun sollte, wenn man Auto fährt. Aber wer denkt schon daran? Ich weiß noch genau, wie die denn sagt, man sollte also, besonders wenn man abends wegfährt, nochmal rum und rund ums Auto rumgehen und sehen, ob die Rückleuchten gehen und dann sich irgendwo so hinstellen, dass man das denn auch sieht und alles nochmal überprüfen. Ich weiß nicht, ob das heute noch nötig ist, denn heute sind die Geräte ja also viel, viel sicherer. Und früher noch, mein erster Wagen, der hatte noch so diese Winker, die so immer an der Seite so rauskamen. Und wenn das nicht ging, hat man gegen die Wand geklopft, dann bumm, kam das Ding dann wieder raus. Und wenn man ziemlich schnell war unterwegs, dann ging die auch nicht runter. Muss man wieder gegenklopfen. Aber das ist ja heute alles anders. Und dann, wenn ich daran denke, dass was die alles unternehmen, um eine Rakete zu testen. Das ist ja nicht nur diese 10 Sekunden Countdown. Das ist ja das Allerletzte, wenn alles geprüft ist. Aber das geht ja Tage, ich glaube Wochen, wo das immer wieder, jedes dieser zigtausend, hunderttausend Einzelteile gecheckt werden. Und das ist natürlich wichtig, denn je wichtiger die Mission ist, je einzigartiger die Mission ist, je wichtiger ist auch, sie vorher geprüft zu haben. Und darum geht es dem Paulus, der möchte, dass die Gemeinde das Beste erfährt. Er möchte, dass diese Gemeinde das ist, was Israel nicht sein konnte, vielleicht auch nicht sein wollte, nämlich ein Zeugnis zu sein. Nicht so sehr als einzelnes Glied einer Gemeinde, obwohl jeder für uns verantwortlich ist, auch so sein Countdown, auch so sein Leben zu überprüfen und zu testen, und das tun wir in gewisser Weise, aber es ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Und das ist wichtig, damit wir richtig funktionieren als Christen. Damit wir das auch erfüllen, was der Herr Jesus Christus für uns als Leib Christi, als Gemeinde gesetzt hat, aber auch als individuelle Christen. Wie gesagt, wenn eine Mission sehr wichtig ist und wertvoll ist, dann ist sie auch ganz entschieden wichtig, geprüft zu werden. Es ist also nicht selbstverständlich für den Paulus und ganz bestimmt nicht für den Herrn Jesus Christus, wie wir als Gemeinde oder wie wir als Christen in dieser Welt leben. Paulus hatte viel auszusetzen an der Korinther-Gemeinde, aber er will nicht auf dieser Note schließen, sondern er will sicherstellen, dass diese Gemeindeglieder sich auf das Wesentliche besinnen, was jeder Christ besitzt und hat. Und so stellt er einfach hier diese Forderung, einmal sich einem persönlichen Test zu unterziehen. Er sagt, prüft doch mal selber, testet doch mal selber. Und das Erste, worum er bittet, ist, was eigentlich die Christen auszeichnet als Norm ist, glaubt ihr richtig? Für uns ja so eine selbstverständliche Sache. Wie kann man an uns herantreten und uns auch noch fragen, oder wie der Paulus es hier tut mit der Gemeinde, und sie fragen, na, glaubt ihr richtig? Also ist ja schon fast eine Beleidigung. Und wir wissen natürlich, was der Hebräerbrief sagt, wenn er sagt im Hebräer 6, dass ohne Glauben es unmöglich ist, Gott zu gefallen. Aber alle meinen natürlich in dieser Gemeinde, sie hätten schon den richtigen Glauben und damit wäre Gott zufrieden. Scheinbar war Paulus nicht ganz so der Meinung und darum hat er sie nochmal aufgefordert, sich zu testen. Glauben wir richtig? Die Frage ist nicht so sehr, glauben wir genug? Nicht wie viel Glauben habt ihr, sondern welche Art Glauben habt ihr? Dass wir nicht viel Glauben brauchen, das hat der Jesus Christus seinen Jüngern schon deutlich gemacht, als sie mal kamen und sagten, oh, vermehre uns den Glauben, gib uns mehr davon. Eigentlich, wenn wir darum bitten, Herr, gib uns mehr Glauben, sagen wir eigentlich, was da zu glauben ist, ist schwer zu glauben und darum brauchen wir mehr. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn wir um mehr Glauben bitten. Jesus sagt eigentlich, was ihr an Glauben habt, ist genug. Aber welche Art ist euer Glaube? Und da gehe ich mal zu einer besonderen Stelle. Da gibt es zwei Seiten, zwei Arten des Glaubens. Im Epheserbrief, Kapitel 1, da steht, wie es zu diesem Glauben kommt, den Gott bei uns sucht, ohne den wir ihm nicht gefallen können. Und hier steht das drin im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, als ihr das gehört habt, die Predigt von dem Evangelium. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher, der Heilige Geist, ist das Pfand, das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Glaube hat etwas damit zu tun, dass sich da etwas entfaltet in unserem Leben, das Gott Ehre bringt. Das Gott an uns sucht. Und die Initialglaube ist der geschehen ist dadurch, dass das Evangelium uns, die Predigt von der guten Nachricht, was Christus bewirkt hat für uns Menschen, die haben wir gehört. Und dann haben wir dieser Botschaft vertraut. Wir sind zum lebendigen Glauben gekommen. Wir sind gläubig geworden. Die erste Frage also, die Gott uns heute stellt durch diesen Brief, prüft mal, seid ihr gläubig? Das heißt, seid ihr durch das Evangelium, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer geschehen, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen? So ähnlich schreibt es auch im 1. Thessalonicher, der Paulus, dass eben die Verkündigung, die Predigt des Wortes, diese Heiden verändert hat. So steht er im 1. Thessalonicher 1, Vers 4, 1. Thessalonicher 1,4, denn, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht alleine im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist. Sehen Sie, jedes Mal geht es darum, dass wenn ein Mensch gläubig wird, dann ist da nicht nur die Predigt, die der Mensch, der Prediger vornimmt, der Verkündiger vornimmt, sondern immer ist da auch ein Werk des Heiligen Geistes dabei. Und in großer Gewissheit. Ihr wisset ja, wie wir uns unter euch gehalten haben, um euretwillen, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und habt das Wort aufgenommen unter viel Trübsalen mit Freuden im Heiligen Geist. So seid ihr ein Vorbild geworden allen Gläubigen Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern in allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass uns nicht Not ist, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und wartet auf den Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettete. Paulus sagt also, überprüft einmal euren Glauben. Seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der euch die Kraft gegeben hat, euch abzuwenden von dem Eigenleben, damals war das von diesem Götzenleben. Dieses Götzenleben sieht bei uns so ein bisschen anders aus heutzutage. Aber dann hin zu dem lebendigen Gott. Habt ihr euch bekehrt? Also wenn davon die Rede ist, dass wir gläubig geworden sind, dann ist das diese Initialzündung durch die Predigt und durch den Heiligen Geist. Und wir hören das und schenken ihm Glauben und werden so hineingenommen in das Erlösungswerk Gottes in seinem Sohn. Gerettet. Bekehrt. Aber ich denke, dass da noch eine Veränderung und eine Weiterführung sein muss, denn der Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 20, Vers 21, in Apostelgeschichte 20, Vers 21, dass er immer Wert darauf legte, dass Menschen eben nicht nur gläubig werden. Punkt. Aus. Gerettete Menschen, bekehrte Menschen. Sondern dieses sich von dem alten Leben abwenden und dem neuen Leben Gott zuwenden, bringt Veränderung in unser tägliches Leben. Und so schreibt er, ich habe bezeugt den Juden und Griechen erstens die Bekehrung zu Gott. Das heißt, wie ihr gläubig werden könnt. Ich habe euch bezeugt, und zwar den Juden und den Griechen, die Bekehrung zu Gott. Und jetzt fügt er noch ein zweites hinzu. Die Bekehrung zu Gott, das ist gläubig werden. Aber dann sagt er, und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Also er macht einen klaren Unterschied zwischen dem gläubig werden, sich bekehren und dann im Glauben leben. Und das erläutert er noch ein bisschen weiter in dem Kolosserbrief, im Kolosser, Kapitel 2. Im Kolosser, Kapitel 2, Vers 5. Denn, Kolosser 2, 5, ob ich wohl leiblich fern bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Ich weiß, ihr seid gläubig geworden. Ihr habt euch abgewandt von dem alten, eigenen, verlorenen, sündigen Leben und habt euch Christus zugewandt, eurem Erretter. Aber jetzt freue ich mich daran, dass ihr in diesem festen Glauben an Christus lebt. Nicht nur den Initialglauben, sondern im Festen. Denn, Vers 6, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Ihr habt angefangen mit dem, was nur Gott gefallen kann, dass ihr seinem Wort und seiner Botschaft geglaubt habt. Aber jetzt könnt ihr nicht einen Punkt machen, sondern jetzt geht es darum, nachdem ihr gläubig geworden seid, fest im Glauben zu stehen, richtig zu glauben. Und dazu, um das zu verstehen, was das beinhaltet, dieses richtige, feste im Glauben sein, verankert zu sein, im Grunde genauso das Vertrauen täglich in allen Situationen dem Herrn Jesus auszusprechen, wie man es damals getan hat, als man sich bekehrt hat, davon redet natürlich der zweite Test. Denn der zweite Test im 2. Korinther 13,5 lautet ja, überprüft nicht nur, ob ihr im Glauben seid, er fragt nicht, ob ihr nur gläubig seid, das setzt er voraus, spricht die Gemeinde als die Gläubigen an. Anfang des Kapitels sagt er von diesem 1. Korintherbrief und 2. Korinther, ihr Heiligen, ihr seid gläubig, aber lebt ihr im Glauben? Was meint er damit? Nun, im 2. Korinther ist der zweite Test, dass er sagt, überprüft einmal, ob ihr im Glauben seid oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch lebt, dass Christus in euch ist. Das erste war, glauben wir richtig, das zweite ist, sind wir richtig. Das könnte eine Beleidigung sein, nicht? Tickst du richtig, bist du richtig? Aber was er damit natürlich klar machen will, er will feststellen, ob sie noch damit rechnen, dass das, was bei ihrem Gläubigsein passierte, dass sie nämlich versöhnt wurden mit Gott, aber dann Gott etwas Wunderbares tat, er gab seinen Sohn durch den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen. Und jetzt ist es wichtig, mit diesem lebendigen Herrn Jesus Christus zu leben, tagtäglich. Und das nennt die Bibel im Glauben leben. Nicht nur einmal gläubig geworden sein, sondern im Glauben leben. Und so sagt er, prüft euch selbst. Oder kennt ihr euch selbst nicht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr müsst doch nicht vergessen haben, ihr könnt doch nicht vergessen haben, dass Jesus Christus in euch ist. Das ist natürlich die Frage, die viele bewegen. Und Johannes in seinem Brief, er spricht dieses Problem an, dass manche Menschen, die wirklich von Herzen gläubig sind, sich schwer tun, mit Jesus Christus so zu rechnen, wie die Bibel eigentlich damit rechnet. Viele von uns rechnen damit, dass Jesus Christus bei uns ist. Das war aber eigentlich auch schon eine Sache des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Da war Gott mit seinem Volk und mit gewissen besonderen Personen. Dann beten wir auch manchmal, Herr, sei nicht nur bei uns, sondern sei mit uns, sei für uns, sei neben uns, sei hinter uns, sei vor uns. Und wir gehen eigentlich durch dieses ganze Programm und das kann uns irgendwie immer was Besonderes von Jesus sagen. Herr, du bist bei mir. Das ist die Geborgenheit. Herr, du gehst vor mir her. Das ist die Führung. Herr, du stehst mir zur Seite. Das ist dein Schutz. Herr, du wachst über mir. Das heißt, hier ist deine ganzen Segnungen sind für mich da. Und dann fällt es uns schwer, dass wir das glauben, was Paulus hier von der Gemeinde fordert. Überprüft mal, ob ihr im Glauben seid. Glaubt ihr? Rechnet ihr damit? Seid ihr euch dessen bewusst, dass Jesus in euch ist? Johannes legt so einen großen Wert darauf, dass wir das kapieren, denn er sagt, nur dann, wenn wir uns ganz bewusst sind, dass der Jesus Christus Wohnung gemacht hat in unserem Herzen und dass er gesagt hat, ich werde dich nie verlassen, nie versäumen, gibt uns das, was die Bibel nennt, die Gewissheit unseres Heils, unserer Errettung. Und darum ist es so wichtig, über dieses Heil zu reden und über dieses Heil nachzudenken, über diese Gewissheit unserer Errettung, damit wir nicht nur gebongt haben, ich komme in den Himmel. Das ist nicht so ein Scheinchen, hier hast du eine Garantie, dass du in den Himmel kommst. Das ist nicht so wichtig. Heilsgewissheit soll nicht mir gegeben werden, damit ich sicher sein kann, ich komme in den Himmel, sondern Heilsgewissheit ist Voraussetzung, dass ich mit dem rechne, der gesagt hat, ich bin nicht nur neben dir, bei dir, um dich, über dir, unter dir, sondern ich bin in dir. So sagt der Johannes in seinem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13, an seine Leser: Solches habe ich euch geschrieben, 1. Johannes 5, 13, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Dies ist eines der größten, ja, ich möchte sagen, eigentlich der traurigsten Dinge, die größten Traurigkeiten, kann man sagen. Dass es gläubige Menschen gibt, Christen gibt, die sich nicht gewiss sind, dass der Jesus in ihnen lebt. Und Johannes sagt das: Ich habe euch das geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Ihr würdet dafür euer Leib brennen lassen. Ihr würdet die ganze Verfolgung überstehen. Ihr seid euch so gewiss, dass ihr dem Herrn Jesus glaubt. Denn glaubt ihn doch. Glaubt doch, was ihr glaubt. Glaubt, dass ihr in Jesus das ewige Leben habt. Denn das ewige Leben ist nicht nur eine Zeitverlängerung unseres irdischen Lebens, sondern es ist das Leben des Sohnes Gottes. Es ist die Qualität des auferstandenen, siegreichen Herrn Jesus Christus. So hat er am Anfang gleich seines Briefes geschrieben, der Johannes, und verwechselt das oder bringt das so gemischt, dass man es fast gar nicht verstehen kann, dass da am Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben mit unseren Händen. Und er redet, als wenn es hier um eine Person geht, von der er was gehört hat, die er gesehen hat, die er sich lange ansehen konnte und die er sogar mit den Händen befasst hat. Und er sagt da, vom Wort des Lebens, des ewigen Lebens, des göttlichen Lebens. Und das müssen wir irgendwo hinkriegen in unserem Gedächtnis, in unserem Verstand, nicht im menschlichen Verständnis, sondern im geistlich-biblischen Verständnis, dass das ewige Leben nichts letztlich mit Zeit zu tun hat, obwohl es natürlich was damit zu tun hat, denn Gott ist der Ewige. Sondern das ewige Leben ist eine Person. Das ewige Leben ist göttliches Leben. Das ist der Jesus. Er sagt, wenn ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, dann habt ihr dieses göttliche Leben. Er hat also Leuten geschrieben, die gläubig sind, Leuten geschrieben, die ganz klar den Namen des Sohnes Gottes anbeteten, weil sie wussten, in ihm ist alleine das Heil. Aber sie hatten keine Gewissheit, dass sie dieses Leben besaßen. Sie baten immer wieder darum, sie flehten darum, sie meinten es bei jeder kleinen Sünde wieder zu verlieren. Und so hat er in dem Vers davor gesagt, und das ist das Zeugnis. Das ist die Hingabe seines himmlischen Beweises, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, nicht geben wird, gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer das ewige Leben hat, der hat den Sohn. Weil die beiden untrennbar dasselbe sind. Man kann nur von Gott haben, das, was Gott hat, wenn man Gott hat. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat dieses Leben nicht. Und wenn es darum geht, dass Paulus in der Korinthergemeinde sie auffordert, nicht gläubig zu sein, das waren sie, sondern zu glauben. Denn weist er darauf hin, dass sie sich dessen bewusst werden, dass der Jesus Christus Platz genommen hat in ihrem Leben. Und dass er hofft, dass sie jetzt mit diesem Jesus rechnen. Damit fordert er uns eigentlich auf, dass wir genau das lernen, was die Jünger Jesu gelernt haben. Am Anfang ihrer Begegnung mit Jesus entdeckten sie bald, dass Jesus außergewöhnlich war. Und mehr entdeckten sie in ihm, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. Sie fielen vor ihm nieder. Sie sagten, du hast Worte des ewigen Lebens, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Herr. Sie sind mit anderen Worten gläubig an ihm geworden. Aber damit war nicht einfach Schluss, sondern dann fing die ganze Nachfolge an, dass jetzt der Herr Jesus sagte, das, was ihr glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin, das müsst ihr jetzt täglich in allen Situationen erlauben, Zugang zu finden in zu eurem Leben. Denn Glauben heißt erlauben, zulassen. Und darum hat der Jesus Christus sie immer durch Schwierigkeiten geführt, hat ihn immer wieder Fragen gestellt, hat ihn immer wieder in Situationen gebracht, dass sie einfach versucht haben, die Dinge selbst zu machen, ob es nun ein Sturm war oder ob es eine große Gruppe Menschen war, die versorgt werden mussten. Immer wieder führte sie Jesus in die Situationen, um ihnen klar zu machen, glaubt ihr, was ihr glaubt? Ihr bekennt mich als Sohn Gottes. Und jetzt sitzt er plötzlich in dem Boot, Sturm kommt über das Boot gerollt mit seinen Wellen und ihr schreit und sagt, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Kann Gott untergehen? Warum bleibt ihr nicht einfach ruhig liegen? Und sagt, was kann uns schon dieser kleine Sturm anhaben, wenn Gott an Bord ist? Oh, wir machen keine Vorwürfe den Jüngern. Wir machen auch keine Vorwürfe irgendeinen dieser Korinther-Gemeinde, denn wir selber sind diejenigen, die das lernen müssen. Dass wir das glauben, was wir glauben. Dass der Jesus Christus da ist, gegenwärtig ist, nah ist und ansprechbar ist. Und das ist, was Paulus meint, als er zu der Korinther-Gemeinde spricht. Er sagt, ihr habt alles Mögliche versucht und ihr habt eure Gottesdienste, ihr habt eure verschiedenen Formen, wie ihr diese Gottesdienste tut, ob in der Gemeinde oder draußen. Und ihr habt da vieles erlebt und vieles erfahren und ihr legt großen Wert auf eure großen Gaben und auf die Phänomene, die da geschehen durch den Glauben an Heilung und Wundern. Aber wisst ihr was? Ihr könnt einen Fehler machen. Ihr könnt den Herrn Jesus vergessen dabei. Test the best. Das Beste ist nicht, was für ein Programm eine Gemeinde bietet. Das Beste ist nicht, was da geschehen kann und wenn es Erweckung wäre. Das Beste, was jeder von uns haben kann, ist die direkte, unmittelbare, unvergängliche Beziehung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus in seinem Herzen. Er lebt. Und er ist da. Und er ist ansprechbar. Denn er ist sehr, sehr nah. Und manchmal, wenn wir so versuchen, in unseren Gebeten so durch die Decke zu kommen und das meinen, dass uns das alle wie eine große Wolke darüber alles abdeckt, dann sehe ich so, wie der Jesus Christus sagt, wieso suchst du mich da hinter der Decke? Wieso suchst du mich hinter der Wolke? Wieso suchst du mich durch die Betrübnis? Ich bin in dir, bei dir, mittendrin. Auch in dieser Wolke. Aber ich bin da. Auch in dieser Betrübnis. Ich bin da. Auch in dieser Tiefe, dieser Angst. Ich bin da. Überprüf einmal, testet doch mal, ob ihr im Glauben seid oder kennt euch selbst nicht. Habt ihr nicht verstanden, dass dieser Jesus Christus in euch ist? Das ist fast so eine Sache, als wenn man einem Ehemann sagen muss, ja sag mal, kapierst du nicht, dass du eine Frau hast? Hast du vergessen, dass du verheiratet bist? Und das stimmt, das muss man manchmal Ehepartnern sagen, besonders den Männern. Weil die sie sehr schnell wieder, obwohl sie natürlich genau wissen, ich bin verheiratet und das auch irgendwie einordnen, aber sehr oft können wir in der Gefahr stehen, deswegen den Partner nicht mit einzubeziehen, immer noch im Ich-Denken stehen, nicht im Wir-Denken. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Das stellt ja einmal die Frage, damit sie diese Heilsgewissheit haben, die Gewissheit, der Herr ist da. Und wenn er da ist, dann möchte er ganz wunderbare Dinge uns mitteilen. Und jetzt noch einmal zum Kolosserbrief. Nämlich das Beste für unser Leben ist Christus. Und so steht in Kapitel 1 vom Kolosserbrief, Vers 25, 1,25, ihr Diener bin ich geworden, nach dem Ratschluss Gottes, der mir anvertraut ist für euch, Ihr Lieben, das hat Gott mir anvertraut, euch zu sagen, nämlich etwas sehr Wichtiges, was Gott beschlossen hat. Beschlossen heißt, da gibt's keinen Weg vorbei. Wenn ihr das Heil in Christus habt, dann geht's nicht darum, nur um die Negativseite, die Sünden wegzunehmen und den Weg frei zu machen für den Himmel. Nein, dazwischen kommt das Beste. Das ist großartig. Das ist unvergessen großartig, dass er uns die Schuld genommen hat. Aber jetzt kommt das noch Größere. Wenn er diese Schuld genommen hat, dann, und das garantiert sein Wort, will er uns die Fülle kundtun. Die Fülle kundtun. Hier offenbart er uns das Geheimnis, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von allen Zeiten und Geschlechtern her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Ihnen wollte Gott kundtun, was da sei, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Warum sagt er, das ist, was jetzt sogar den Heiden zur Verfügung steht und offen ist, also nicht nur den Juden, und jetzt wahrgenommen wird von den Heiden, warum hatten die das vorher nicht, die Juden? Sie hatten Gott mit sich, bei sich, für sich. Sie hatten nie Gott in sich. Das ist das Neue. Das ist das Einzigartige. Das ist das, was Gott in seinem Sohn aus dem Himmel getrieben hat. Ich bin noch viel zu weit entfernt von euch. Darum ist es gut, dass ich hingehe und den Heiligen Geist sende. Denn so kann ich auch immer nur bei euch sein, mit euch sein, für euch sein. Aber wenn ich wiederkomme, Kraft des Heiligen Geistes werde ich in euch sein. Das ist die Intimität, die nicht enger wird, wenn man in den Himmel kommt. Oh, da wird sich noch einige Aspekte dazu ergänzen. Aber die Intimität der inneren Beziehung zu Gott, durch Christus, Kraft des Heiligen Geistes, hat jetzt schon angefangen. Darum fängt das ewige Leben nicht auch erst nach dem Tode an, sondern hat jetzt angefangen. Weil es das Leben Gottes jetzt ist. Und es endet sich nicht im Himmel. Es hat nur einen neuen Aspekt. Das mag so sein wie einer, der das ganze Leben wahrnimmt, aber noch nicht die Dimension des Sehens und noch nicht die Dimension des Hörens. Und dann wird er operiert und plötzlich kann er sie wahrnehmen. So wird es eine weitere Dimension geben, aber nichts Neues dazu. Gott hat uns nicht mehr zu geben, als was er uns gegeben hat in unserer Bekehrung. Ist das nicht toll? Warum gehen wir immer noch auf Yacht und meinen, da wäre noch mehr zu kriegen? Nein, den verkündigen wir und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir einen jeglichen Menschen darstellen, vollkommen in Christus. Erschreckt Sie dieses Wort? Hat mich immer erschreckt. Vollkommen. Und je länger ich Christ bin, je unvollkommener bin ich. Je mehr sehe ich meine Unvollkommenheit. Ja, das stimmt. Meine. Aber Jesus hat seine Vollkommenheit uns gebracht. Diesen Schatz in unsere irdenen Gefäße getan. Wie ein wunderbarer Blumenstrauß, der vollkommen ist. Egal, ob er nun in der Vase ist oder im Glas drin ist oder nur so im Strauß ist, er ist vollkommen. Und so sagt der Jesus Christus, dass er uns diese Vollkommenheit bringt. Denn er macht es deutlich im Kapitel 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer will das bestreiten? Schließlich sind wir gläubig geworden. Schließlich vertrauen wir dieser Wahrheit. Natürlich, Amen. Alle Fülle Gottes ist in Christus. Amen, ja. Und wie stehen wir da? Wie die Bettler? Ist nicht mehr nötig. Wir sind Kinder Gottes, nicht mehr Bettler. Wir waren Bettler. So sagt er in Vers 10, und ihr habt die Fülle in ihm. Nicht wir haben die Fülle, Jesus hat die Fülle. Aber wenn wir Jesus haben, haben wir die Fülle Jesu in uns. So als wenn ich im Dunkeln stehe und mir gibt jemand eine Taschenlampe, Stablampe. Jetzt habe ich das Licht, was eigentlich in der Lampe ist. Ich habe kein Licht. Schließlich bin ich keine Lampe. Aber in dem Moment, wo mir diese Lampe gegeben wird, habe ich das Licht. Das Licht, das die Lampe hat.
Und so in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, kommt die ganze Fülle, die in Jesus lebt, in unser Leben. Und ihr habt diese Fülle in ihm. Welcher ist das Haupt aller Reiche und Gewalten?
Wir müssen nur eins tun. Und damit komme ich zum Schluss. Kapitel 2, Vers 3. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Diese Fülle Gottes, diese Schätze, liegen nicht billig so über unser Leben hinweggestreut. Sie sind verborgen.
Sie sind verborgen wie das tiefe Wesen, das gute Wesen eines Menschen, den ich liebe, sein ganzes Wesen nicht einfach an der Oberfläche trägt. Da ist vieles, was mich erstmal reizt. Aber dann fängt die Ehe an und diese Ehe gibt mir eine Chance, über Jahre die Tiefe, das Einzigartige an diesem Wesen zu entdecken. Es ist verborgen. Die Frage ist nur, gehen wir tief genug? Gehen wir tief genug?
Und dann denke ich an diesen Texaner, der diesen Fehler machte, der ein Riesenland hatte und alles Mögliche versuchte mit diesem Land und er hatte so ein Pech. Er versuchte es mit Vieh, das starb ihm weg. Dann versuchte er es mit Korn, Erdnüssen und hatte keinen Erfolg. Und dann wollte er einfach einem anderen Großfarmer dieses Land verkaufen. Da kam zufällig jemand vorbei und sagte, kann ich noch mal Ihr Land testen? Er sagte, ich habe schon alles getestet. Hier wächst nichts Vernünftiges, hier kann man kein Vieh halten und das andere ist auch nichts. Er sagte, ich möchte in die Tiefe gehen. Er fing an zu bohren. Man macht diese Tests und plötzlich fand man Öl. Öl. Und über Nacht war dieser arme Farmer einer der reichsten Männer von Texas. Er ging tief genug.
Überprüf einmal, ob ihr im Glauben seid. Oder kennt ihr euch nicht? Habt ihr vergessen, dass Jesus in euch ist? Und in ihm die ganze Fülle?
Geht in sein Leben hinein, entdeckt dieses Leben. In ihm liegen die ganzen Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Die Frage ist nur, gehen wir tief genug?
Und so möchte ich schließen mit einem Wort, das Sie jetzt sicher gut verstehen. Im Philipperbrief sagt Paulus in Vers 21, denn Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Oder freier übersetzt, für mich Leben bedeutet, Jesus Gelegenheiten zu geben. Denn er lebt. Er lebt in mir, mit seinen ganzen Schätzen. Und für mich zu leben, bedeutet es, ihm Möglichkeiten seines Auslebens zu geben. Das ist das Beste. Und sterben, das wäre tops. Das wäre das Allerbeste. Denn dann bin ich ganz hineingenommen in diesen Reichtum und diese Schätze und nichts, was mich auf Erden immer noch von meinem Wesen und von der Umwelt und von der Sünde in meinem Leben daran hindert, in die Tiefe zu gehen, das ist dann weg. Denn wenn ich gerettet werde und bei Christus bin in der Weise, dass die dritte Phase der Errettung nicht die Schuldvergebung alleine, nicht nur die Macht Besiegung in meinem Leben, sondern die Gegenwart der Sünde weggenommen wird, dann kann ich Jesus natürlich uneingeschränkt genießen, was wir hier nicht können. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Es ist so großartig, im Grunde mit diesem Jesus zusammen zu sein, dass ich jetzt nur noch den letzten Schritt machen möchte, zu dem Liebsten hin, um ihn zu sehen. Aber dann verpasse ich etwas, was ich doch für besser halte. Beides liegt mir nämlich nahe. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Jesus zu sein, bei Christus sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Damit möchte ich schließen. Es geht
bei dieser Entdeckung unseres Lebens in Christus nicht alleine darum, was ich jetzt habe. Denn was ich habe, das haben die anderen auch. Es geht darum, dass das, was wir in Christus haben und was so nötig ist für unser Leben, dass wir das teilen mit anderen Menschen. Dass wir anderen helfen, diesen Christus zu entdecken. Und nicht nur vorzubereiten, indem ihm die Sünden genommen werden, er kann sich auf den Himmel freuen, sondern das Abenteuer mit uns zu wagen, diesen Christus in uns zu entdecken. Es ist gut, sagt er. Es ist wirklich wichtig und gut. Und wohl das Allerbeste. Ich könnte jetzt bei Jesus sein. Aber es ist das Allerbeste vielleicht. Aber das Beste, test the best, ist Gott in dieser Zeit und jetzt zu entdecken, dass er in uns ist. Und dass wir nicht so weit gucken müssen und rennen müssen, um diese Schätze zu heben. Sie sind in ihm. Und so fordert sie auf, in dem Philipperbrief, darum wandelt würdig des Evangeliums in Christus. Das hat die Korinther-Gemeinde nicht verstanden. Sie hatte den Jesus in sich, den ganzen Reichtum wie dieser Texaner. Und doch waren sie wie Bettler. Armselig lebten sie ihr Christsein. Oh, sie waren sich gewiss, ich bin gläubig, komme in den Himmel, bin gerettet, Vergebung der Sünden. Aber diesen ganzen Schatz, den Jesus ihnen gegeben hatte, den haben sie nicht gehoben. Heben wir ihn täglich? Das kann man nicht ein für alle Mal. Das ist wie eine Beziehung, die immer aufs Neue gepflegt werden muss. Und man immer wieder Neues in ihr entdeckt. An Schönheit, an Tiefe und an Leben. Besonders dann, wenn man es mit so einem Menschen teilen darf. Und das Engste, was wir haben können, das Beste ist der Jesus. Sind Sie mit mir auch der Meinung? Amen. Wir wollen zusammen still sein und miteinander beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns damit so reich gemacht hast. Nicht nur die Gewissheit des ewigen Lebens in Form unseres Heils, das wir haben werden, wenn wir zu dir kommen, sondern diese Gewissheit, dass dieses ewige Leben bei uns ist. Dieser auferstandene, lebendige, zur Rechten Gottes, thronende Sohn Gottes, er lebt in uns. Und darüber wollen wir uns freuen und wollen ganz persönlich und still zu dir reden und täglich neu entdecken, dass du nicht nur bei uns bist. Dass das Gebet, Herr, bleibe bei uns, es wird Abend werden, das hast du darin beantwortet, dass du zu uns gekommen bist, um in uns zu leben. Und darüber wollen wir uns freuen und dir danken und dir die Ehre geben. Amen.